die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly und hallo Marc.
Hoi Nagi, hoi Nelly.
Wir sind wieder in einer Folge von unserer Serie «Perfect Match». Wir matchen Wein mit Food. Und für das haben wir unsere Experten dabei, den Marc Almert, Sommelier und Geschäftsführer von Bor Olac Vin. Und wir haben ja schon in der letzten Folge von «Perfect Match», dort ist es um Naturwein gegangen. Die Leute, die die Folge gehört haben, haben vielleicht gemerkt, das war durchaus ein bisschen eine Herausforderung für die Anwesenden. Aber wir haben jetzt das Gefühl gehabt, ja, wir müssen jetzt einfach immer noch ein bisschen noch spezieller werden und heute geht es sicher um ein sehr spezielles Thema, nämlich um das Thema Florhefe. Und ich glaube, das sagt vielleicht jetzt nicht allen, die gerne Wein trinken, etwas, weil über das kommt man jetzt nicht gerade in jedem Supermarkt oder in jeder Weinhandlung daher. Darum müssen wir das vielleicht zuerst mal ein bisschen eingrenzen. Florhefe, Marc, um was geht es da überhaupt im Zusammenhang mit Wein?
Florhefe ist eine Art von Weinherstellung, die relativ selten in der Weinwelt herkommt. Florhefe kommt vor allen Dingen viel vor in zwei Gebieten, einmal in Andalusien, im Jerez oder Sherry-Gebiet und viel im französischen Jura. Was heißt das? Das ist eine Art Pilz, wenn man so will, der sich auf dem Most im Fass bildet und das dann wie hermetisch versiegelt und von Luft ausschließt. Der braucht eine gewisse Durchlüftung, das heißt in einem klassischen Sherry-Keller, die sind oft so aufgebaut wie eine Kathedrale, ist ein gewisser Luftdurchzug und in den Fässern, die haben so 600 Liter, werden nur 500 Liter gefüllt und die obere Teil des Fasses bleibt wie leer, damit sich dieser Pilz bilden kann. Und den wird dann bei manchen Sherry-Arten zugelassen, wie zum Beispiel beim Fino oder Mazzania. Während bei anderen wird dann nochmal was zugegeben, vor allen Dingen Alkohol, wodurch dann die Florhefe stirbt. Beim Jura ist das vor allen Dingen gängig beim sogenannten Vergeon, dem gelben Wein. Da bleibt das sehr, sehr lange im Kontakt mit dieser Florhefe, über 6 Jahre. Aber es gibt auch andere Arten, wie zum Beispiel, was wir heute auf dem Tisch haben, ein Côte de Jura, wo Florhefe eine entscheidende Rolle spielt. Woran merke ich, dass ein Wein Florhefe gesehen hat? An der Nase wirken die fast oxidativ, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil die Weine durch die Florhefe keine Luft gesehen haben. Aber weil sie eben lange im Fass waren, plus mit der Florhefe interagiert haben, wirken sie so. Und am Gaumen ist es dann extrem trocken und extrem salzig. Und das ist eigentlich so das Typischste und das ist das, wo wir beim Food Pairing am meisten drüber sprechen werden. Du bist ja, glaube ich, ein Fan von Jura, oder?
Ich liebe es wirklich sehr gern, weil es ist auch etwas, was mich mein Grossvater daran angeführt hat. Und das ist etwas, ja, wo eine Erinnerung ist. Und mit dem Geschmack verbinde ich auch immer wieder das Glas Wein mit meinem Grosspapa.
Oder man kann aber auch sagen, wenn man so einen Florhefe-Wein schmeckt, dann stinkt es auch mal schön ein bisschen. Also es kommt recht etwas aus dem Glas raus, wo man jetzt vielleicht nicht gerade als angenehme Duft könnte identifizieren. Und ich meine, da kann man sich ja schon die Frage stellen, wenn man jetzt nur mal an dem schmeckt, wieso soll ich zu dem einen Zugang finden? Was bringt es mir überhaupt? Beziehungsweise die Florhefe auf dem Fass, wo dann der Wein hermetisch so ein bisschen abriegelt. Warum kann das eigentlich interessant sein im Weinanbau?
Also ich glaube, hier das Interessante, zumindest in meiner Optik, ist mehr der Gaumen wie die Nase selber, finde ich. Aber das ist ein sehr persönlicher Eindruck. Weil in meinen Augen dann, zumindest bei Wein, die Florhefe hatten, der Gaumen, zum Beispiel jetzt auch beim Jura, dermaßen klar und rein ist und dir ja, wirklich so eine Brillanz entgegenbringt, wo du das eigentlich unter dem Duft gar nicht würdest vermuten. Und ich glaube, die Herausforderung ist auch irgendwo, Nasen und Gaumen ein bisschen gesondert voneinander anzuschauen. Und ich würde sagen, man muss sich's wirklich verdienen, auch Florhefe-Wein zu trinken.
Man muss es sich verdienen. Da sind wir jetzt wieder im sehr elitären Weinsprech. Deswegen hole ich dich da kurz runter. Und wenn man die letzte Folge gehört hat, hat man gemerkt, dass du, glaube ich, eine ganz leichte Abneigung gegen Naturwein hast.
Richtig, ja.
Ganz viele würden sagen, Jura ist eines der klassischen Arten des Naturweins und deswegen ist es ja überraschend, dass du ein Jura-Fan bist, aber Naturwein nicht magst. Liegt das nur an der Erinnerung an den Großvater oder woran?
Also das ist sicher etwas, was extrem prägend ist. Es ist auch etwas, ich sage jetzt mal so, nebst der Prägung halt auch wirklich ein etablierter Ansatz ist vom Weinmachen, wo eine lange Tradition hat, wo sich so durchzieht. Und klar, jetzt können wir trefflich darüber da verstreiten, wie steht es jetzt um den Naturwein. Und das, was ich eben letzten Mal moniert habe, ist ja quasi, ja, wie ist die einheitliche Auslegung? Ich finde, bei Sherry und bei Vin Jaune ist sie gegeben. Man hat ein gemeinsames Verständnis, man weiß, wie man es machen will. Man hat sich auf eine gemeinsame Basis geeinigt. Und ich finde, ja, beim Naturwein fangen wir jetzt dort damit an, aber es ist kulturell nochmal eins ganz anders angesetzt.
Wir sind jetzt, glaube ich, schon im Bereich der Spezialitäten unterwegs, oder? Also, wenn jetzt Florhefe so ein Markterfolg wäre, dann müsste man ja sagen, weltweit würden alle Winzer auf das setzen. Das ist nicht der Fall. Man kann es regional beschränken, eben sei es jetzt auf das Sherry-Gebiet oder auf den französischen Jura. Das sind also regionale Spezialitäten. Und man kann ja die Frage gleich stellen, und ich könnte es euch beiden auch nochmal stellen, wieso soll ich mich denn als Konsument jetzt überhaupt das herwagen? Weil ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie beim Naturwein. Es verlangt ein bisschen etwas von einem ab und wir sind da nicht mehr im Bereich, wo ich einfach sagen kann, jetzt schenke mir mal ein Glas ein und trinke schön eins, sondern da muss ich mich ja schon ein bisschen damit befassen.
Da würde ich dir widersprechen. Das ist für mich eines der erfrischendsten Weinstilistiken, die ich im Glas haben kann, weil es ganz oft Weißweine sind, die enormen Trinkfluss mitbringen, enorme Säure und enorme Salzigkeit und wo es ganz, ganz viele Speisen gibt, die toll damit harmonieren. Und deswegen ist das das, wo ich sage, gerade im Sommer ist Sherry was ich unheimlich gerne empfehle, zumindest die helleren Arten, die dunkleren wie PX oder Oloroso, die dann eher auch im Winter oder Herbst. Aber so ein Fino, der wird schneller leer, als man gucken kann, wenn man sich darauf einlässt.
Jetzt hast du aber schon gesagt, so ein Fino, also du meinst schon mit einem Sherry Fino. Ich glaube, das müssen wir jetzt gleich schnell erklären. Von was reden wir jetzt denn da?
Ja, gerne. Was ist Sherry? Sherry ist ein englischer Begriff für was Engländer nicht aussprechen können, nämlich die Gegend um Jerez. Und die hat eine Zeit lang eine arabische Besiedlung gehabt, daher sind da viele auch für Spanien untypische Wörter umgewesen, bis dann später die Engländer kamen und das viel eingekauft haben und die haben das Ganze dann englisch benamst. Das ist eine Gegend in Andalusien, wo es ein paar Gemeinden gibt. Man spricht auch oft vom Sherry-Dreieck, die diese Gemeinden bilden. Und dort wird schon sehr, sehr lange Wein angebaut, vor allen Dingen aus der Palomino-Traube, aber auch aus weiteren. Und dann wird der oft mit Florhefe ausgebaut, aber nicht immer. Wenn es viel Florhefe hat, dann ist es immer ein Fino oder ein Manzanilla. Dann gibt es noch so Mischformen wie Palo Cortado, aber das geht schon sehr tief. Und dann gibt es welche, die voll oxidativ ausgebaut werden, wie zum Beispiel ein Oloroso oder später auch ein Pedro Ximénez, was dann eine sehr süße Art ist. Die allermeisten Sherrys, die hell sind, also Fino oder Manzanilla, sind staubtrocken und werden vor allen Dingen als Aperitif vor Ort genommen. Man setzt das da ein wie Weißwein. Man kann es aber auch sehr, sehr gut zu Speisen einsetzen. Das, was wir heute im Glas haben, ist ein Fino, also mit der typischsten Stil, den denke ich viele kennen werden, von einem Weingut namens Gutierrez Colosia. Bitte verzeiht, ich kann kein Spanisch. Und das ist eine relativ kleine Bodega, die von vielen als sehr typisch, sehr traditionell von der Machart her gilt. Und wenn ich so ein Fino im Glas habe, dann ist der immer sehr strahlend von der Farbe, so auch heute. Ich habe immer dieses an der Nase, wo Nelly sagte, das stört vielleicht am Anfang. Das ist so ein bisschen wie beim Käse. Wenn man einen Käse nur riecht, dann ist es nicht schön. Aber wenn man Käse gerne isst, dann nimmt man das gerne in Kauf. Und am Gaumen habe ich dann diese strahlende Frische, die für mich eigentlich einen typischen Fino ausmacht.
Das, was du vorhin gesagt hast, Marc, mit Salzigkeit, mit Frische, mit Energie, das ist ja genau das, was meiner Meinung nach Charakteristik von diesen Weinen ausmacht und sie dann schlussendlich eben in meinen Augen ganz klar von Vin naturell dann trotzdem tut unterscheiden, wie man sie heute antreffen.
Ja, da würde ich mitgehen. Das erste Mal, wo ich ein Fino bestellt habe und mein Vater daneben saß, guckt er mich an und sagt, warum trinkst du jetzt was sonst nur alte Frauen trinken? Und das ist leider so ein bisschen das Image, das Sherry hat, das ist ein Stück weit aus der Mode gekommen. Das, was jenseits von Food Pairing ist, was ich den Hörern dennoch mitgeben möchte, ist, es gibt ein Getränk, was ich im Sommer wahnsinnig gerne trinke und das ist Fino mit Zitronenlimonade. Vielleicht keine Sprite, sondern eine, die nicht ganz so süß ist, aber das ist ein richtig schöner Longdrink auf Sherry-Basis, den kaum einer kennt und das kann extrem erfrischend sein.
Dann steigen wir mal in die Sherry-Welt und schauen, was da foodmäßig dazu passt. Der, wo du uns mitgebracht hast, lustigerweise, ist ein Wein, wo wir schon mal eine Folge darüber gemacht haben, Folge 57. Und du hast gerade gesagt, im Sherry haftet der Ruf an, dass er von älteren Damen getrunken wird. Und die Folge hat damals auch den Titel gehabt, Auf den Spuren von Miss Sophie. Und das war eine Referenz zu dem berühmten Sketch Dinner for One, wo man immer am Silvester anschauen kann, weil dort Miss Sophie an Sherry with the Soup bestellt, oder? Und jetzt müssen wir gleich mal ergründen, also warum kann das auch für jüngere Generationen interessant sein und zu was kann man es und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal einen Schluck von dem Sherry.
Ich finde das einfach mega fein. Es ist einfach super leicht, super easy, super schön. Das geht weg wie Bergwasser an einem heissen Tag, wenn man Durst hat.
Vielleicht ganz kurz noch auf das Thema Sherry und Suppe. Nicht nur bei Dinner for One. Suppe ist ja was mit Wein schwierig ist, weil ich habe ja schon viel Flüssigkeit im Mund und jetzt tue ich noch eine zweite Flüssigkeit mit dem Wein dazu. Und da gibt es nicht so viele Pairings, die wirklich gut funktionieren. Auch da kann ich ähnlich vorgehen wie beim normalen Wein. Also wenn ich eine Rahmensuppe habe, funktionieren auch cremige Weine. Warum hat man klassisch Sherry zur Suppe in der klassischen Menüfolge gereicht? Die häufigste Suppe, die früher in längeren Menüs, das klassische Menü hatte 21 Gänge, drin war eine Consommé. Und zu einer Consommé passen leicht süße oder leicht oxidative Sherrys. Also entweder sowas wie ein Amontillado und Olo Rosso. Oder was in England sehr beliebt war und wahrscheinlich auch bei Miss Sophie, war Medium oder Cream Sherry. Fino eher nicht, weil Fino eher am Anfang der Mahlzeit steht, auch in Spanien. Und was würde in Jerez dazu gereicht? Alles, was selbst salzig ist. Das heißt zum Beispiel geröstete Mandeln mit Salz, Jamon, also sprich Schinken, Sardinen, also alles sehr einfach, mehr so Apero-Food. Man kann es aber auch auf andere Tapas ausweiten. Es hilft aufgrund der Säure, wenn eine gewisse Salzigkeit im Gang ist. Man kann aber auch weitergehen. Ich finde, Florhefe ist ja recht markant mit dem Wein, heißt die Gänge halten und die Weine halten auch viele verschiedene Gänge aus, die selber entweder Salzigkeit mitbringen oder gut andocken. Andocken kann zum Beispiel auch eine Panade. Wir haben vorhin kurz gewährweist, was können wir dazu machen? Und haben gesagt, warum machen wir kein Schnitzel? Und eigentlich so ein klassisches paniertes Schnitzel mit ein bisschen Gurkensalat, ein bisschen Kartoffeln dazu. Das wäre mal ein sehr ungewöhnliches Pairing mit Sherry, aber ich kann es mir trotzdem gut vorstellen.
Was ich auch interessant finde, wenn ich nur so das Wort Sherry höre, und ich bin nicht sehr erfahren mit Sherry, ich glaube, wo wir die Folge, die ich vorher erwähnt habe, gemacht haben, haben wir beide gesagt, das ist unsere erste Sherry, die wir trinken, oder? So in meinem Kopfkino würde ich dann sagen, das ist etwas, so mit extrem viel irgendwie Alkohol daherkommt. Und man kann jetzt sagen, ja, also es hat da schon 15% Alkohol drin, aber es ist jetzt nicht so die Alkoholbombe, die man sich vorstellt, sondern Sherry, wenn man es da trinkt, ist genau das Gegenteil. Das ist eben fein, das ist zurückhaltend, das ist sehr dezent auch irgendwie. Und da würde ich jetzt sagen, also wenn es um Food geht, ist das doch etwas, was man auch ein bisschen konterkarieren kann, oder? Mit vielleicht einem sehr deftigen Gericht. Wie würdest du das sehen?
Ja, zum Thema Alkohol ist immer wichtig, alle Weine, die hoch im Alkohol sind, wirken weicher, wenn ich sie kühler serviere. Also hier steht zum Beispiel in Großbuchstaben auf der Flasche Serve Cold. Und das ist gerade bei Fino wichtig, aber auch andere Sherry-Arten werden oft zu warm eigentlich eingeschenkt. Das Zweite, bevor ich aufs Thema Essen eingehe, es ist wie ein Weißwein zu sehen. Dadurch, dass er in die Luft gesehen hat, ist er nicht wahnsinnig haltbar, wenn ich ihn einmal aufgemacht habe. Das heißt, Fino auch möglichst schnell nach dem Kauf konsumieren und dann nach dem Öffnen binnen wenigen Tagen konsumieren. Und das ist auch eines der Gründe, warum Sherry so einen schlechten Ruf hat. In der Gastronomie steht er ganz oft Wochen bis Monate lang offen und dann ist ein Fino einfach durch. Dann macht es keinen Spaß mehr. Und wenn man das dann mal probiert, dann sagt man, ah ja, Fino schmeckt mir nicht, ist ein schlechter Wein. Und da wirklich der Appell an euch, kauft euch lieber mal eine halbe Flasche Fino und trinkt die binnen 2-3 Tagen, als ein Fino ewig offen stehen zu lassen. Zurück zum Essen. Da ist die Idee, wie gesagt, ich brauche was Salziges, was mit der Säure mithält. Und das habe ich natürlich bei vielen Meeresfrüchten, bei vielen Fischen. Wenn man jetzt jenseits der spanischen Grenze ist, Stockfisch, also Bacalao aus Portugal, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und auch Dinge, die vielleicht schon fast zu salzig sind. Also wenn ich da an Marseille denke, so eine Bouillabaisse mit einem schönen Glas Fino, das, also eine klassische Fischsuppe, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Nagi nickt.
Oh ja, also mit Bouillabaisse hast du mich gerade, Marc, weil ich liebe das Essen eh über alles. Und wenn ich mir jetzt noch so eine richtige geile, weißt du, so Knobby-Mayo dazu vorstelle, sie sehen so die spanische Variante oder die in Marseille eben zur Bouillabaisse gereicht wird, dann hast du ja wieder die Cremigkeit, du hast das Fett, oder? Du hast den Alkohol, also.
Und was diese Säure mitbringt von den Weinen, ist oft ja auch was Vegetabiles, also sprich Gemüselastiges, Kräutriges. Wer zum Beispiel auf den Kanaren unterwegs war, der kennt sicherlich diese zwei Soßen, die es da immer gibt, Mojo Rojo und Mojo Verde. Mojo Rojo sehe ich jetzt beim Fino Sherry nicht, aber diese grüne Soßen, Mojo Verde aus Kanaren oder auch die klassische grüne Soße aus Frankfurt, das sind so kräutrige Elemente, die sich mit so einem Wein sehr, sehr gut fangen und die kann ich ja dann an ganz vieles ranmachen. Also auch wenn ich ein gut aufgeschnittenes Roastbeef habe, dazu so eine kräutrige Soße und dann ein Glas Fino, das wäre eine sehr, sehr ungewöhnliche Kombi, aber es wäre eine Kombi, die auch gut funktionieren könnte.
Jetzt werde ich gleich nochmal den Sommelier in dir innen schnell ansprechen. Also nehmen wir jetzt an, du arbeitest im Restaurant und musst jetzt eine Empfehlung machen zum Essen. Wie fest würdest du da überhaupt in eine Sherry Richtung gehen? Weil ist das etwas, was vermittelbar ist im allgemeinen Publikum oder ist das etwas, was eigentlich eher zurückhaltend aufbringst, weil du vielleicht weißt, dass die Offenheit gar nicht so gross ist?
Ich glaube, ist schon was, was mehr Erklärung braucht, als wenn ich ein Glas Champagner verkaufe. Aber ein Fino würde ich versuchen, zu Beginn des Abends einzusetzen, entweder als Aperitif oder zu einem der ersten Gänge. Während auch früher im Pavillon, unserem französischen Restaurant, haben wir Oloroso und Amontillados eingesetzt im Menü zu Wildgerichten zum Beispiel, zu pilzlastigen Gerichten. Also es war dann zwar ohne Florhefe, aber das ist schon was, wenn es zum richtigen Gang präsentiert wird, dann finden es viele grandios. Und die zwei Male, wo ich in Jerez war, hat mich begeistert. Da gibt es ganz, ganz viele Restaurants, die Weinbegleitung komplett mit Sherry anbieten. Das kostet einen Apfel und ein Ei für Weine, die zum Teil 20, 30 Jahre alt sind. Und das erlebt man sehr, sehr selten auf der Welt. Aber da merkt man, dass auch trotz des hohen Alkohols und trotz den helleren Stil mit Florhefe, das Weine sind, die einen kompletten Abend begleiten können.
Das finde ich jetzt sehr spannend. Quasi ganze Weinbegleitung nur mit Sherry so einen Abend durch. Ja, wie könnte so das Menü aussehen mit einer kompletten Sherry-Begleitung?
Es ist die Frage, ob man so wie heute die Folge einschränkt auf Florhefe. Da muss ich schon in diesem salzigen, leichteren Bereich bleiben. Aber sobald ich auch gereifte Amontillados, Olorosos, Palo Cortados dazu nehme, kann ich wirklich auch sehr, sehr kräftig werden mit Wildgerichten, mit Pilzgerichten, mit Röstaromen, weil die Welt des Sherrys ist enorm breit und das wäre so ein kleiner Appell von heute, trinkt mehr Sherry.
Bei dem Appell belassen wir es mal für den Sherry, weil wir haben ja noch eine zweite Spezialität auf dem Tisch und ich glaube, jetzt wird es noch ein bisschen regionaler und vielleicht noch ein bisschen mehr im Bereich, dass man da irgendetwas entdecken könnte, wo vielleicht sich noch nicht so umgesprochen hat, nämlich ein Côte du Jura. Und da ist es jetzt ausnahmsweise so, der hat nicht den Marc mitgebracht, der hat den Nagi mitgebracht, weil er ein grosser Fan ist von Côte du Jura und auch von dem speziellen Wein, der da auf dem Tisch steht heute. Vielleicht auch da müssen wir uns zuerst mal eingrenzen. Côte du Jura, Nagi, mit was haben wir es denn da zu tun?
Konkret müssen wir sagen, wir bewegen uns heute in Château Chalon. Nominell wird es bezeichnet als der Ort, wo der beste Vin schon im Jura, im französischen Jura, rausbringt. Und wir haben hier auch, ja, ich würde sagen, der absolute Spitzenproduzent auf dem Tisch, nämlich Domaine Macle. Und bei dem Côte du Jura müssen wir vielleicht wissen, der ist ein bisschen anders wie ein klassischer Vin jaune. Ein Vin jaune ist gemacht aus Sauvignon Gris, wo nur in der jeweiligen Appellation in der Gemeinde, nämlich in Château Chalon, gemacht wird und dann abgefüllt wird. Hat auch noch ein bisschen mehr Zeit auf der Hefe mit 6 Jahren. Und bei dem Côte du Jura haben wir jetzt Chardonnay drin, wir haben Sauvignon Gris drin und das Ganze ist 3 Jahre auf der Hefe. Und wird dann gefüllt, aber erfüllt rein von dem, was man schmeckt, was man spürt, die gleiche stilistische Richtung. Und ja, mein grosses Ziel ist halt immer noch, dass ich irgendwann in meinem Leben noch bei der Domaine Macle auch wirklich in den Keller darf. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft.
Der Nagi hat gerade nebenbei ein paar Mal was gesagt, was ich gerne unterstreichen möchte. Er hat von der Gemeinde Château Chalon gesprochen. Und das ist was, was viele am Anfang verwirrt, weil sie aus dem Bordeaux gewohnt sind. Wenn Château draufsteht, ist das der Name des Herstellers. Château Chalon ist in dem Fall wirklich eine Gemeinde. Und wie oft in Frankreich ist der Name der Gemeinde auch eine Appellation. Das heißt, wenn ich eine Flasche drauf habe, wo Appellation Château Chalon Protégé oder Contrôlé früher draufsteht, dann weiß ich, das ist immer ein Vin jaune. Also nicht das, was wir jetzt im Glas haben. Was ist ein Vin jaune? Nagi hat es auch gesagt, Sauvignon, das ist eine Art von Traminer, die mindestens 6 Jahre und einige Monate unter dieser Florhefe im Fass reift und meistens auch so eine ungewöhnliche Flasche hat, nämlich ein Clavelin, der etwas kleiner als normale Flasche Wein ist, also 62 cl. Das, was wir jetzt im Glas haben, kommt aus derselben Gemeinde, deswegen steht auch auf Postadresse auf der Flasche Château Chalon, so viel Verwirrung darf dann sein. Aber als Appellation steht die Côte du Jura, sprich die Hänge des Juras. Und das ist eine Appellation, die vor allen Dingen für diese Art Weißwein genutzt wird, wo dann eben auch weitere Rebsorten zugelassen sind und nicht nur Sauvignon.
Jetzt ist es schon ein bisschen komplexer geworden, weil wir wissen ja, Wein und Frankreich, das ist immer sofort ein bisschen komplexer. Jetzt mit einem Satz vielleicht nochmal schnell zusammenfassend. Also wir haben einen Côte du Jura im Glas und für was steht das, wenn ich es jetzt ganz einfach wissen als Konsument?
Côte du Jura steht für Weisswein, in dem Fall, wo aus der Region vom französischen Jura kommt.
Ja, mit dem Speziellsein fängt es schon an, wenn man mal das Glas reinschaut. Also das ist jetzt nicht ein klarer Weisswein, sondern ich würde sagen, da kommen so Bronzetöne ein bisschen durch, wenn man das gegen das Licht hat.
Und das ist, glaube ich, auch sehr typisch fürs Jura. Deswegen, in Frankreich war diese Herkunft von Wein lange so eines der Klassiker, die auf jeder Weinkarte zu finden waren, aber außerhalb der Region nicht so viel bestellt wurden. In den letzten 10, 15 Jahren gibt es einen weltweiten Hype wieder fürs Jura, der tatsächlich von meinem Berufsstand vorangetrieben wurde, von den Sommeliers weltweit. Und das in den Naturweinmetropolen dieser Welt, also sprich London, New York, Berlin, Paris, Wien etc., der bezieht sich sowohl auf Vangeaune als auch eben Stillwein wie Côte d'Azur oder auch Chardonnay aus dem Jura, Rotwein etwas weniger. Warum? Weil viele, die eine Offenheit für Naturwein haben, dieses recht fordernde Stilistik der Weißweine und auch unter Flohhefe ausgebauten Weißweine aus dem Jura schätzen. Deswegen war ich wirklich überrascht, dass der Nagel das mitbringt. Aber eben, wenn man klassisch mit französischen Weinen groß geworden ist, dann gehört Jura dazu. Kleine Anekdote, auch zum Thema Food Pairing. Unser Restaurantleiter im Borlack ist ja aus dem Burgund. Seine Eltern leben allerdings schon lange im Jura. Und oft ist er dann, wenn wir zwischen Weihnachten und Silvester zu hatten, zu denen gefahren, um Weihnachten nachzufeiern und kam dann zurück und hatten wir ganz oft an Silvester vorm Service ein Aperitif du Jura, wo es dann immer einen alten Vangeaune gab und dazu dann Conté, weil das wäre so der typischste Food Pairing Match und ein bisschen Charcuterie und Baguette und gesalzene Butter etc. Warum reicht man Conté zu diesen Weinen? Gerade gereifte Contés haben ja immer diese Salzkristalle und das ist ähnlich wie beim Sherry. Alle Weine unter Flohhefe brauchen irgendwo Salz im Essen. Und das, was wirklich dann schön passt, sind langgereifte Hartkäse. Also auch ein Gruyère würde gut funktionieren hier in der Schweiz, zu dieser Art Wein. Das wäre so ein Match, wo ich nichts falsch machen kann.
Jetzt müssen wir auch noch schnell drauf kommen, was treffen wir denn da an im Glas? Und also wenn ich einfach die Nase mal nehme, dann finde ich irgendwie durchaus die Verwandtschaft von der Machart zum Sherry, das schmecke ich in der Nase, wenn ich nachher einen Schluck von dem nehme. Da habe ich das Gefühl, also für mich jetzt zumindest wird es ein bisschen komplizierter, weil also wir sind da auch wieder so ein bisschen außerhalb von der klassischen Weinstilistiken unterwegs. Ich hätte jetzt Mühe, wenn ich quasi jungfräulich an den Wein herging, das für mich irgendwo einzuordnen. Darum würde ich euch jetzt mal bitten, helft mir mal, was ich da genau spüre im Gaumen.
Du hast es eigentlich schon perfekt hergeleitet, auch wir unterstützen gerne. Die Machart ist sehr, sehr ähnlich. Ein Hauptunterschied in der Machart sind A, die Rebsorten per se und B, die Menge an Rebsorten. Im linken Glas, im Sherry, haben wir nur Palomino. Im rechten Glas haben wir eine Mischung aus Chardonnay und Sauvignon, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Und Chardonnay haben wir als Wein und Champagner schon oft gehabt. Das ist sehr cremig, sehr rund, bringt was Nussiges mit. Sauvignon ist eine hocharomatische Traube. Das heißt, sie bringt auch viel florale Töne mit, viel Gewürztöne etc. Das heißt, ich habe schon im Glas diesen, ich nenne es mal Dialog, nicht Konflikt, zwischen diesen beiden Rebsorten. Und die sind per se ganz anders als Palomino, was eine recht karge Stilistik immer mitbringt. Dann haben wir hier das Thema Reife. Der Fino wird meistens getrunken kurz nach der Abfüllung. Beim Côte d'Azur, das ist jetzt als Jahrgang 2018, ich vermute, der wurde dann so 3-4 Jahre nach der Lese gefüllt. Heißt, der hat jetzt schon 3-4 Jahre in der Flasche weiterreifen dürfen und dadurch nochmal eine oxidative Note reinbekommen. Man spricht auch von der Tertiäraromatik, obwohl er ursprünglich unter Ausschluss von Sauerstoff gebildet wurde. Heißt, auch da habe ich wieder was den Kopf verwirrt. Ich habe auf der einen Seite dieses sehr, sehr reduktive, auf der anderen dieses sehr, sehr oxidative. Es ist ein hochkomplexer Wein. Deswegen ist das ein Wein, den ich auch persönlich nicht so trinken möchte, sondern ich möchte da wirklich was zu essen haben und bitte auch gerne was Schweres. Conté wäre sicherlich eine Option, aber das, was, wenn wir dann mehr an Menü denken, gut passen würde, ist, wenn ich so Geflügelgerichte nehme, wenn das Geflügelgericht knusprig aus dem Ofen kommt und dann eine fette Soße dazu. Also so eine Morchel-Rahmsoße wäre was, da könnte ich mich reinlegen zu dem Wein. Hilft das, Nelly?
Das hilft schon mal ein bisschen. Nagi, was würde auf deiner Menükarte stehen zu dem Wein?
Also ich schließe mich voll am Mark an, weil in der Nähe vom Jura haben wir ja gerade noch Bresse. Also da kommen sowieso die besten Bulle her, meiner Meinung nach, auf der Welt. Also
Bresshuhn.
Richtig. Wo das ganze Jahr voraus im Wald umrennt, schön langfaseriges Fleisch hat und auch für ein Poulet einen starken Eigengeschmack, sagen wir so. Und dann dort dazu die fettige Rahmsoße mit Morcheln. Ich fände das Bombe, aber wir haben ja vorhin auch noch schon ganz wahnwitzige Ideen gehabt, Marc. Du hast ja noch Trüffel vorgeschlagen gehabt.
Also ich finde eben, er hat schon was Erdiges auch. Heißt, man könnte einfach, also einfach, Trüffel ist nie einfach, aber ein Pasta-Gericht mit vor allen Dingen weißen Trüffeln sehe ich hier sehr. Schwarze Trüffel wird sicherlich auch gehen aus dem Périgord, aber da muss man dann genau überlegen, was man sonst noch dazu nimmt. Und ich will noch ganz kurz aufs Thema Poulet eingehen, weil da sind wir meistens zu leicht unterwegs. Wir denken wirklich nur an Poulet-Hühnchen. Es gibt so viele tolle Geflügelarten, die viel mehr Power mitbringen, wenn ich an Fasanen denke, wenn ich an Tauben denke.
Ganz Ente.
Also Ente ist ein tolles Beispiel, weil gerade so eine klassische Barbary-Entenbrust wird ja oft mit ein bisschen Honig glasiert und das greift dann diese exotischen Töne vom Sauvignon extrem gut auf. Das wäre so eine Brücke, wie ich es dann immer nenne, zwischen Teller und Glas.
Ich hätte jetzt da gerade spontan nur einen italienischen Einfall, weil wenn ich jetzt da hier den Wein so wahrnehme, ich finde, er ist extrem nussig. Und zum Beispiel in Sizilien hat man ja auch Tradition, Pasta mit Nusssoße zu machen. Und ich überlege mir jetzt gerade so schöne Spaghetti, dann so Nusssoße mit ein bisschen frischer Ricotta oder so, oder mit Mascarpone und den Wein dazu. Das könnte auch noch spannend sein.
Okay, jetzt, also ich weiss, wir haben es noch mit einem komplexen Wein zu tun und wir haben jetzt auch ein bisschen Tendenz, so ein bisschen Menüs dazu zu tun, wo man muss sagen, muss schon einen gewissen Aufwand betreiben, wie komme ich jetzt einen Espresso an? Mich würde jetzt mal noch interessieren, so ganz alltägliche Gerichte, einfach etwas, was ich jetzt mal schnell am Abend schnell auf den Tisch stellen könnte.
Also es ist immer die Frage, was für ein alltägliches, aber ich glaube ein Gericht, was schnell geht, so beantworte ich es mal, wäre Pasta mit einer Blauschimmelsoße. Wenn ich einfach einen Blauschimmelkäse zerlaufen lasse mit ein bisschen Rahmen reicher, wenn ich dann noch I-Tüpfing mache, dann greife ich doch die Idee von der Nuss auf. Wenn ich Walnüsse karamellisiere, das klingt kompliziert, aber wenn man es einmal gemacht hat, geht es relativ flott. Und das dann oben noch drüber als Crumble, das wird den Wein richtig gut begleiten. Und das lässt sich mit wenig Franken und wenig Zeitaufwand selber nachkochen.
Marc, lass uns ein Rezept erfinden, komm.
Genau, also vielleicht geben wir euch das Rezept einfach mal mit. Aber ja, ich glaube, das darf man wirklich sagen. Man ist da im Bereich unterwegs, wo sich einem nicht mehr einfach so en passant erschließt, sondern es braucht ein bisschen gedankliche Anstrengungen, den Wein sich zu erschliessen. Und es braucht vielleicht ein bisschen kulinarische Anstrengungen. Und jetzt, wenn ich das sage, schüttelt der Marc ein bisschen den Kopf.
Ja, und ich verstehe es, weil schlussendlich der Marc hat ganz am Anfang von der Serie gesagt, es gibt gewisse Grundregeln. Und das entspricht ja genau dieser Grundregeln. Also Alkohol mit Fett, ähnliche Dufttöne mit ähnlichen Dufttönen.
Salz und Säure, ja. Und ich finde, also ich finde es nicht so kompliziert. Wie gesagt, man kann es auch einfach ein Stück Comté dazu nehmen, ne? Das wird auch verheben.
Ja, das sehe ich schon. Aber ich würde es gleich behaupten, wenn man jetzt so einen Wein wie den Côte du Jura, du würdest jetzt das einfach random jemandem herstellen und sagen, probier mal das. Ich glaube nicht, dass sich das den Leuten, die das noch nie gehabt haben, vorher sofort würde schliessen.
Ja, aber da redest du meiner Meinung nach auf etwas ganz anderem. Weil es ist eine Weinstilistik, wie der Marc auch gesagt hat, wo im Moment vielleicht nicht mehr so in Vogue ist, nicht so oft getrunken wird, aber ein Revival erlebt. Also es wird wieder immer mehr Fans geben, aktuell. Und sorry, es ist einfach einfacher, für irgendetwas eine Kombination zu finden, die halt gängig ist, als etwas, wo vielleicht im Moment nicht gerade ganz so in Mode ist.
Ich glaube, die Frage ist ja, wie moderierst du es an? Das ist immer so die Restaurantfrage dazu. Wenn ich das kommentarlos hinstelle, wird das jeder zweite Gast zurückschicken. Da bin ich ganz bei dir, Nelly. Aber wenn ich sage, ich möchte sie mal auf eine ungewöhnliche Entdeckungsreise mitnehmen, dann sieht man schon an der Farbe, hoch, das ist kein normaler Weißwein. Und dann eine ungewöhnliche Speise dazu, dann ist das schon was, wo ich sage, da lassen sich wahrscheinlich viele drauf ein. Genauso beim Sherry. Wenn ich das unkommentiert als Champagner-Alternative, weil es ein Aperitif ist, verkaufe, dann werden mich die Gäste zum Teufel jagen. Aber wenn ich da ein bisschen anmoderiere, dann geht's schon. Was ich aber doch ganz kurz noch unterstreichen möchte, ich habe mich hier immer brav an die Preisgrenze gehalten. Was kostet denn dieser schöne Wein, lieber Nagi?
Also, den, den ich gekauft habe, ist er 29 Franken gewesen.
Weil inzwischen ist Côte du Jura wirklich so gehypt, dass die Preise leider ziemlich explodiert sind.
Leider, ja. Also, man kann jetzt sagen, wenn man die Flasche, die man auf dem Tisch haben will, kaufen, dann bist du, glaube ich, bei 40 oder 45 Franken. Aber ich habe mich natürlich an dem orientiert, was ich gezahlt habe. Muss ich jetzt natürlich zu meiner Ehrrettung sagen. He?
Und dann, also beim Sherry, das wir es auch noch erwähnt haben, einfach zum sagen, der Marc hat die Vorgabe eingehalten, der kostet nur 23 Stutz, oder? Also der ist wirklich zahlbar. Und ich glaube, ich bin gar nicht so daneben gelegen mit meiner These, dass bei einem Côte du Jura, dass das durchaus ein bisschen auch noch Denkarbeit erfordert, wenn man sich das erschliessen will und wenn man das Menü dazu macht. Aber auf die andere Seite, und darum liebe ich es, dass wir Erfolg zu dem Thema können machen, das soll ja auch für unsere HörerInnen eine Einladung sein, halt mal auch über die üblichen Grenzen ein bisschen auszusenken, mal etwas zu probieren, mal sich eben auf ein Thema wie Sherry auch einladen, wo einem jetzt vielleicht in der Weinbegleitung nicht gerade zuerst in den Sinn kommt. Und wie wir gehört haben, ist das alles eben auch, sind das gangbare Wege, um einen kulinarisch schönen Abend zu verbringen. Wunderbar.
Ich fände es aber schön, wenn der Marc irgendwann mal eins noch eine Frankfurter grüne Soße für uns machen.
Eine grüne Soße?
Ja.
Das ist eine sehr klassische Kräutersoße rund um Frankfurt am Main. Ich habe eine Zeit lang in Wiesbaden gearbeitet, Rheingau. Und da habe ich mir ganz oft im Frei geholt, Roastbeef, grüne Soße, schönes Glas Wein dazu. Sehr einfach. Auch da wieder, ist einfach ein gutes Grundprodukt, aber nicht groß gekocht und wirklich gut.
Und dann können wir gerne zwei Flaschen Sherry dazu trinken.
Da haben wir jetzt auch noch eine kleine Einladung, wenn wir unser nördliches Nachbarland kulinarisch auch noch ein bisschen erschliessen. Das wäre es gewesen für die Folge von Perfect Match. Und In einem Monat gibt es die letzte Folge von Perfect Match. Wir sind jetzt über ein halbes Jahr, haben wir die Serie ausgespielt. Und dann, um alle wieder ein bisschen versöhnen, gehen wir wieder in ein Gebiet rein, wo vielleicht wieder ein bisschen für die meisten erschliessbarer ist. Dann geht es nämlich um Rosé. Und ja, aber durchaus auch dort kann man ein paar Fragen stellen, sondern Rosé, wo lässt sich das gut kombinieren? Es würde uns freuen, wenn ihr auch dort wieder reinhört. Die Folge gibt es in einem Monat. Vorher gibt es in 2 Wochen noch eine reguläre Weinbratenfolge. Würde uns freuen, wenn ihr auch dort dabei seid. Bis dorthin euch allen eine gute Zeit und tschüss Nagi.
Ciao Nelly.
Und ciao Marc.
Tschüss zusammen.